Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Und zu Beginn der neuen Woche rückt die südliche Hälfte des Gazastreifens immer mehr in den Mittelpunkt des Kriegs im Nahen Osten. Denn nach dem Ende der Feuerpause zwischen der Terrororganisation Hamas und der israelischen Armee hat Israel seine Offensive heute im Gazastreifen weiter ausgeweitet. Die Luftwaffe flog Angriffe auf die zweitgrößte Stadt des Palästinensergebiets, Khan Yunis, und auch Israels Bodentruppen rücken nun im südlichen Teil des schmalen Küstengebiets vor. Damit sind von den Kämpfen nun auch Gebiete betroffen, in denen Hunderttausende Menschen auf Aufforderung Israels zu Beginn der Offensive Schutz gesucht hatten. Die aktuellen Entwicklungen fasst Laura Houtkamp zusammen.
Sie müssen fliehen. Schon wieder. Wohin, wissen viele nicht. Wo sollen wir hingehen? Wir wollen lieber hier sterben. Genug Vertreibung, das ist demütigend. Ich habe kleine Kinder bei mir und einen behinderten Jungen. Wie soll ich mit ihm fliehen? Wie soll ich meine ganzen Sachen transportieren? Rafah und Khan Yunis. Rund um diese Städte heftige Luftangriffe. Und nun hat das israelische Militär auch die Bodeneinsätze in den Süden ausgeweitet. Unter den Opfern viele Zivilisten. Laut palästinensischen Angaben wurden seit Ende der Feuerpause mehr als 200 Menschen getötet. Seit Beginn des Gazakrieges sollen es inzwischen fast 16.000 Tote sein. International wächst der Druck auf Israel, die Zivilbevölkerung besser zu schützen. Unter anderem die USA, Frankreich und Deutschland mahnen mehr Rücksicht auf Zivilisten an. Auch die Vereinten Nationen übten erneute Kritik an der humanitären Lage. In Rafah und Khan Yunis wurden zu wenig Hilfsgüter verteilt. Vor allem an Mehl und Wasser mangelte es. Die Verteilung von Hilfsgütern ist aufgrund der intensiven Kämpfe weitgehend eingestellt. Die schärfste Kritik kommt heute aus der Türkei. Netanyahu wird nicht nur als Kriegsverbrecher, sondern darüber hinaus bestimmt auch als Schlechter von Gaza vor Gericht gestellt werden, wie auch Milosevic vor Gericht gestellt wurde. Das israelische Militär veröffentlichte online eine Karte mit Hinweisen, welche Regionen die Menschen verlassen sollen. Weiter gehen Süden. Das Problem, im Gazastreifen fällt regelmäßig das Internet aus. Auch Flugblätter wurden daher abgeworfen. Israel weist deswegen die Kritik zurück, keine Hilfestellungen für die Menschen in Gaza zu bieten. Wir haben die Zivilisten im Gazastreifen aufgefordert, sich in ausgewiesene Sicherheitszonen zurückzuziehen, in der Erwartung, dass diese Menschen nach dem Ende des Krieges den Gazastreifen wieder aufbauen können. Die israelische Regierung steht auch vor innenpolitischen Herausforderungen. Die Angehörigen der Geiseln und ihre Unterstützer fordern ein Treffen und erneute Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln. Mein Sohn weiß, dass ich ihn nicht aufgeben werde. Und ich muss es auch vom Kabinett hören, dass die Regierung mein Kind nicht aufgibt. Dafür muss sie sich mit uns treffen. Das fordern wir ein. Die massiven Militäreinsätze, so die Sorge der Bewegung, gefährden auch die Geiseln. Mehr als 130 Entführte werden nach israelischen Medienberichten noch vermisst und auch im Süden des Gazastreifens vermutet.
Und um die aktuelle Lage einzuordnen, begrüße ich jetzt in München Stefan Stetter, Politologe an der Universität der Bundeswehr. Guten Abend, Herr Stetter.
Herr Zamperoni, guten Abend.
Wie bewerten Sie diese Ausdehnung des Kriegs auf den südlichen Teil des Gazastreifens?
Nun, die ist erwartet worden. Die internationale Gemeinschaft hat ja von Waffenpausen auch gesprochen im Vorfeld dieses Austausch der von der Hamas gefangenen genommenen Geiseln mit Gefangenen in Israel. Das heißt, es war klar, dass die Kampfhandlungen weitergehen. Das war auch auf der militärischen Ebene vorherzusehen. Israel hat ja zwischen dem Norden und dem Süden des Gazastreifens unterschieden und schon angekündigt, dass die Militäroperation fortgesetzt wird. Die ist im Norden des Gazastreifens im Übrigen auch noch nicht abgeschlossen, aber hat nun eben auch im Süden des Gazastreifens begonnen. Die Akteure, die Beteiligten vor Ort wussten, dass es weitergeht. Trotzdem stehen jetzt sehr viele militärische und vor allem auch politische Fragen im Raum.
Genau. Wie stellt sich Israel das denn eigentlich vor? Erst fordert es 100.000 Zivilisten auf, in diesen Südteil zu fliehen, und nun gibt es dort auch kaum Schutz.
Ja, das wird jetzt in der Tat tatsächlich sehr schwer, denn Sie haben das gerade beschrieben, die Menschen, viele Hunderttausende sind aus dem Norden in den Süden gekommen. Sie können dort im Prinzip auch nicht weiter, denn Ägypten hat schon angekündigt, dass es die Flüchtlinge, die aus dem Norden des Gazastreifens kommen und die Menschen aus dem Süden des Gazastreifens nicht aufnehmen wird. Das wäre auch eine politische Eskalation des Konfliktes. Es würde wie eine Vertreibung der Palästinenser interpretiert werden. Das macht die Lage auch operativ schwer, denn wir haben gesehen, dass Israel jetzt den Gazastreifen in Sektoren aufteilt. Aber das ist doch sehr fraglich, inwiefern auch Hunderttausende Menschen in einer so prekären humanitären Lage diesen Aufforderungen denn auch immer folgen können. Das kann bedeuten, dass ein derart umfassender Angriff wie auf den Norden des Gazastreifens rein militärisch jetzt schwierig ist. Israel eventuell mehr gezielt mit Bodentruppen auch in Risiko operieren muss und so seine eigenen Soldaten auch einem größeren Risiko aussetzt. Und das ist wiederum etwas, was in Israel innenpolitisch auch Druck ausüben könnte. Das heißt, die Regierung in Israel steht da auch vor schwierigen Herausforderungen, vielleicht sogar vor einem gewissen Dilemma.
Druck kommt ja auch von außen. Die Vereinten Nationen mahnen, der wichtigste Unterstützer USA mahnt, auch aus Deutschland kommen Mahnungen, diese humanitäre Not der Zivilbevölkerung nicht außer Acht zu lassen. Lässt sich die Kriegsregierung von Benjamin Netanyahu da überhaupt irgendwie beeinflussen davon?
Die USA haben sicherlich riesigen Einfluss auch auf Israel. Der kommt auch deswegen, weil auch in der Demokratischen Partei von Präsident Biden sehr, sehr viel Unruhe ist. Die Vizepräsidentin, der Verteidigungsminister, der Außenminister der USA haben die humanitäre Situation ja auch schon angesprochen. Es gibt noch andere Eskalationsgefahren. Wenn man etwa an die Houthis im Roten Meer denkt, dann ist etwas, das die USA auch vor Augen haben. Dennoch ist die Einflussnahme auf Israel, denke ich, schwierig. Denn in Israel gibt es das Ziel, die Hamas tatsächlich vollständig zu besiegen. Und gleichzeitig gibt es ein Kabinett in Israel, das eventuell noch weitergehende Ziele hat. Denn die größte Diskrepanz zwischen den USA und Israel besteht genau in dieser Frage, nämlich wie eigentlich die politische Zukunft des Gazastreifens nach dem Ende der kriegerischen Handlung aussehen sollte. Und da ist die Unruhe in Washington, aber auch in anderen Hauptstädten sehr groß, dass die derzeitige israelische Regierung sich hier nicht bewegen wird.
Lässt sich denn überhaupt schon andeuten, was Israel da vorhat mit dem Gazastreifen? Sollten diese militärischen Ziele irgendwie erreicht sein?
Ja, ein paar Sachen sind schon angekündigt worden. Also Israel hat in den vergangenen Tagen auch mit den USA, auch mit arabischen Staaten, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, indirekt auch mit Saudi-Arabien, direkt auch mit Ägypten kommuniziert, dass Israel eine Pufferzone einrichten möchte. Das hat man auch so zur Kenntnis genommen. Ich würde auch vermuten, dass es da ein gewisses Verständnis für gibt, dass Israel sich vor der Bedrohung aus dem Gazastreifen von der Hamas schützen möchte. Israel wird ja immer auch noch von dort mit Raketen beschossen. Auch hier gilt wieder, die Unruhe ist nicht so sehr diese Frage, sondern die Frage, welche langfristige politische Perspektive soll es denn geben? Wird etwa die palästinensische Autonomiebehörde auch in zukünftige Pläne Israels für einen Wiederaufbau des Gazastreifens einbezogen? Und gibt es neben dem Wiederaufbau, der ja kommen muss aus wirtschaftlichen und aus humanitären Gründen, auch eine politische Perspektive für den Gazastreifen und für die Palästinenser insgesamt?
Stefan Stetter von der Bundeswehr-Uni in München, vielen Dank für die Analysen.
Danke Ihnen.
Und zur Ausweitung der israelischen Militäroperation im Gazastreifen jetzt die Meinung von Clemens Fehrenkotte vom Bayerischen Rundfunk.
Wohin sollen wir denn noch fliehen? Was sollen wir denn noch machen, um zumindest unser Leben zu retten? Auch Einwohner und Flüchtlinge im Süden des Gazastreifens werden inzwischen von den israelischen Streitkräften über abgeworfene Flugblätter und auf sozialen Medien in Kenntnis gesetzt, welche Gebiete sie sofort verlassen sollen. Panik und Verzweiflung ergreifen Hunderttausende Menschen, die nach der erzwungenen Flucht aus dem Norden etwas Schutz im Süden hatten suchen sollen. In einer Region, in der sich inzwischen 80% der 2,3 Millionen Einwohner unter katastrophalen Umständen aufhalten. Bereits vor Ablauf der 7-tägigen Waffenruhe am Wochenende hatte die US-Regierung stets eine Botschaft an Premierminister Netanyahu: Unternehmen Sie alles, um die Bevölkerung besser zu schützen. Netanjahu und die Armeeführung aber halten dagegen. Die Bodenoffensive müsse auf den Süden des Gazastreifens ausgedehnt werden. Nur so ließen sich die radikal-islamistischen Auftraggeber des Massenmassakers vom 7. Oktober ausschalten. Sie sagen, es werde alles unternommen, um die Bevölkerung zu schonen, im Krieg gegen die, die sich hinter deren Rücken versteckten. Doch was wird mit den zusammengepferchten Menschen geschehen, die weder vor noch zurück können? Wenn die israelischen Streitkräfte ähnlich vorgehen wie im Norden? Wie werden Familien, wie werden Verletzte mit dem Notwendigsten versorgt? Das wollen Israels Verbündete wissen. Das will US-Präsident Joe Biden wissen. Er hat Israel in Zeiten größter Erschütterung uneingeschränkt den Rücken gestärkt. Mit den bisherigen Antworten Netanjahus dürfte sich Biden nicht mehr lange zufrieden geben.
Die Meinung von Clemens Fehrenkotte. Dass er sich auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Brasiliens Präsidenten Lula freue, das hatte Olaf Scholz schon nach dessen Wiederwahlsieg vor gut einem Jahr betont. Besonders in Fragen von Handel und Klimaschutz, wie er damals erklärte. Da wusste der Kanzler also schon, worauf es jetzt ankommt im Verhältnis zwischen Deutschland und Südamerikas größtem Land. Und so standen diese Themen heute auch im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Lula und Scholz und ihren Regierungen. Aus Berlin, Christine Becker.
Es ist ein großes Händeschütteln heute in Berlin mit Lula. Der brasilianische Präsident im Wohlfühlmodus. Viele Unterschriften, ein Dutzend Vereinbarungen. Es geht um Umwelt-Energie-Gerechtigkeit. Gute Absichten also und ziemlich beste Freunde.
Brasilien ist unser wichtigster Handelspartner in Südamerika. Unsere Gespräche heute, das Treffen unserer Ministerinnen und Minister, haben gezeigt, wie groß die Gemeinsamkeiten sind zwischen Brasilien und Deutschland.
Freundlichkeit und Einigkeit. Auch darüber, dass das Freihandelsabkommen zwischen EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten unbedingt noch kommen soll. Das steht auf der Kippe. Hoffnung im Lula-Stil. Ich bin ein sehr heißblütiger Mensch. Ich gebe nicht auf. Ich bin Brasilianer und Brasilianer geben nicht auf. Lula will es möglich machen. Unklar wie. Die deutsche Wirtschaft setzt auf ihn, auch ganz grundsätzlich.
Er ist sehr entschlossen mit seinem Programm, das drückt er immer wieder aus. Und das hat Chancen für uns, die sollten wir nutzen.
Heißt aber auch, außenpolitisch sehr andere Positionen auszuhalten. Im Januar, der Kanzler zum Antrittsbesuch in Brasilien, auch mit Bitten im Gepäck, etwa um Panzermunition für die Ukraine. Lula lehnt ab. Wie auch Sanktionen gegen Moskau. Den russischen Angriffskrieg will er mit Dialog beenden. Kritisiert westliche Waffenlieferungen an die Ukraine. Im Fall der Hamas-Attacke auf Israel spricht er heute zwar nun von einem terroristischen Anschlag. Kürzlich aber hatte er Israel Terror bei seinem Vorgehen in Gaza vorgeworfen. Ambivalenzen eines Staatsmanns, der eigentlich gerade für die Deutschen ein Wunschpartner ist nach 4 Jahren Bolsonaro.
Die Erwartungen sind hoch, dass er dieser Rolle als Wunschpartner auch gerecht wird. Nur muss man eben erkennen, dass die brasilianische Politik, insbesondere bezogen auf weltpolitische Fragen, sich nie dazu entschlossen hat, einem bestimmten Lager beizutreten, sondern immer eine unabhängige Rolle angestrebt hat. Das bedeutet auch, dass es keine automatische Gefolgschaft zu den Positionen des Westens gibt.
Freundschaft, ja, aber auch eigenständiger Führungsanspruch. Lulas Brasilien ist für Deutschland ein selbstbewusstes Partnerland. Künftig will man sich alle 2 Jahre treffen.
Ja, wie eng die Themen Klimaschutz und Handel miteinander zusammenhängen, das zeigt sich vor allem hier im Amazonas-Regenwald, der so gern als grüne Lunge der Welt bezeichnet wird. Die Abholzung ist zwar seit dem Amtsantritt von Lula deutlich zurückgegangen, aber verbindliche Umweltziele, die das geplante Freihandelsabkommen mit der EU bringen könnte, die möchte man sich in Brasilien nicht von Europa vorschreiben lassen. Einer der vielen Gründe, warum über dieses Abkommen schon seit Jahren verhandelt und diskutiert wird zwischen der EU und den sogenannten Mercosur-Staaten, aber bislang ohne Abschluss. Zu der südamerikanischen Mercosur-Gruppe gehören neben Brasilien derzeit auch Argentinien, Uruguay und Paraguay. In dem gemeinsamen Handelsraum, der da entstehen könnte, leben rund 780 Millionen Menschen, was etwa 20% des Welthandels abdeckt. Aber wie gesagt, seit Jahren, genauer gesagt seit 1999, wird darüber mühsam verhandelt. Und wie man gerade in der Amazonasregion darauf blickt, das zeigt unsere Korrespondentin Xenia Böttcher.
30 Zentimeter tief. Nur noch kleine, flache Boote schaffen den Weg durch den Nebenarm des Amazonas und auch die gerade nur so. Würde es regnen, er würde vor Freude tanzen, sagt der 70-jährige Hudson da Silva. Stattdessen kämpft er sich durch die Hitze am Morgen, dort wo eigentlich der Fluss sein sollte. Ich bin schon besorgt, weil sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Fische gibt es weniger als sonst um diese Jahreszeit und Hudson will sie auch nicht verkaufen. Es ist das Wenige, was ihnen im Dorf zum Essen bleibt. Es ist die schwerste Dürre seit mehr als 120 Jahren. Der Regenwald als Klimaschützer der Welt ist in Gefahr. Vor allem durch die Abholzung für die Rinder- und Sojaproduktion und zunehmend auch durch Waldbrände. Vielerorts setzt er bereits CO2 frei, statt zu speichern. Durch die fehlenden, kühlenden Bäume wird es noch heißer und trockener. Die Regierung gibt an, die Abholzung seit ihrem Amtsantritt im Januar um fast 50% reduziert zu haben. Auf der Weltklimakonferenz nimmt der 78-Jährige die Industrienationen finanziell und moralisch in die Pflicht, den Regenwald zu retten. Die Wissenschaft und die Realität beweisen, wir haben die Quittung bereits erhalten. Der Planet ist müde von Klimaabkommen, die nicht erfüllt werden. Von Vereinbarungen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, die ignoriert werden. Nicht nur das Pariser Klimaabkommen, auch das EU-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten stockt. Auch deshalb geben sich seit Januar Deutschlands Spitzenpolitiker in Brasilien die Klinke in die Hand. Es geht um grüne Energien wie Wasserstoff, es wird um Fachkräfte geworben, um wirtschaftliche Partnerschaft. Doch Forderungen der EU nach verpflichtenden Umweltstandards, gekoppelt an Sanktionen, verärgern nicht nur Präsident Lula. Wir können keinen Neokolonialismus akzeptieren, der uns im Handel beschränkt und diskriminierende Forderungen stellt. Allen Streit zum Trotz wäre Präsident Lula gerne derjenige, der diese Woche den Durchbruch für das größte Freihandelsabkommen der Welt verkündet hätte. Doch erst winkt auf EU-Seite Frankreich ab, dann Argentinien. Dort steht am Wochenende ein Machtwechsel bevor. Rechtspopulist Milei bezeichnet Lula als tobsüchtigen Kommunisten und hält auch nichts vom Freihandelsabkommen, das nun offenbar wieder auf Eis liegt. Wenn es nicht zum Abschluss kommt, dann ist das wie ein Ehepaar, das 20 Jahre darüber spricht, ob es heiratet oder nicht. Und dann beschließt es, nicht zu heiraten. Dann werden sich die Beziehungen verschlechtern, weil es nicht danach aussieht, dass es Sinn macht, die Beziehung weiter zu vertiefen. Einheitliche Umwelt- und Sozialstandards sollten den Regenwald im Abkommen schützen. Hudson da Silva sagt, er sei nur ein einfacher Mann. Er aber ist skeptisch, ob ein Freihandelsabkommen den Amazonas vor Abholzung bewahren kann.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Susanne, mit dir.
Trotz Haushaltskrise will Bundesarbeitsminister Heil an der geplanten Erhöhung des Bürgergeldes um etwa 12% zum Jahreswechsel festhalten. Es sei moralisch unverantwortlich und nicht mit der Verfassung vereinbar, den Betroffenen eine Anpassung der Regelsätze zu verweigern. Die Steigerung der Sozialleistung sei von Kabinett und Parlament verabschiedet und damit geltendes Recht, hieß es aus seinem Ministerium. Hintergrund ist die Diskussion um den Haushalt 2024. FDP und Union hatten gefordert, bei den Sozialausgaben zu kürzen. Auch in den kommenden Tagen wird es wegen des winterlichen Wetters Probleme im Reiseverkehr geben. Die Deutsche Bahn rief Reisende dazu auf, nicht notwendige Fahrten auf die zweite Wochenhälfte zu verschieben. Außerdem muss der Münchner Flughafen erneut seinen Betrieb einstellen. Von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags starten und landen keine Flugzeuge, weil für die Nacht Eisregen angekündigt ist. Nach ihrem Triumph am Samstag in Indonesien sind die U17-Weltmeister heute feierlich in Frankfurt am Main empfangen worden. Im Anschluss ging es für die Junioren-Nationalmannschaft und Trainer Wück zum Oberbürgermeister Josef ins Frankfurter Rathaus. Dort trugen sich die Nachwuchsfußballer ins Goldene Buch der Stadt ein. Die Rezession treibt die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland in diesem Jahr fast wieder so hoch wie vor der Corona-Pandemie. Das belegt eine Studie der Wirtschaftsauskunftei Kreditreform. Näheres jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
In der Pandemie hatten noch staatliche Hilfen und die zeitweise Aussetzung der Pflicht zum Insolvenzantrag eine Welle von Unternehmenspleiten verhindert. Doch diese Sondermaßnahmen sind mittlerweile beendet. Zugleich hat sich das wirtschaftliche Umfeld verschlechtert. Dauerbelastungen wie die hohen Energiepreise, hohe Kreditzinsen und der Facharbeitermangel sind hinzugekommen. 2023 werde die Zahl der Unternehmensinsolvenzen daher laut Kreditreform auf 18.100 steigen. Ein deutlicher Anstieg um rund 24% im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings wäre dies immer noch weniger als im langfristigen Durchschnitt. Dieser liegt bei mehr als 26.000. Insolvenzen fänden nun in allen Branchen statt, wobei es die größten Fälle dieses Jahr im Einzelhandel gab und in der Baubranche. Am Bau wirkt sich aktuell die Signa-Großinsolvenz aus, die weitere Pleiten nach sich zieht.
Dass sich hier das Schicksal der Ukraine entscheidet, das ist wohl etwas zu hoch gegriffen. Aber zumindest zeigt sich im nordrhein-westfälischen Troisdorf, wie sich Deutschlands globales Engagement und die regionalen Interessen von Kommunen manchmal entgegenstehen. Denn in einer Munitionsfabrik des Städtchens mit seinen rund 75.000 Einwohnern soll noch mehr Munition produziert werden, die gerade so dringend in der Ukraine gebraucht wird. So möchte es zumindest die Bundesregierung. Die Stadt Troisdorf möchte dagegen viele neue Wohnungen bauen, die im Großraum Köln-Bonn dringend gebraucht werden. Ausgerechnet auf dem Gelände der Munitionsfabrik. Ingrid Bertram.
Troisdorf ist ein Städtchen im Speckgürtel zwischen Köln und Bonn, beschaulich, gediegen. Aber die Kleinstadt ist traditionell ein Rüstungsstandort. Von einer von Alfred Nobel gegründeten Firma wurde hier schon vor über 100 Jahren Dynamit hergestellt. Jetzt soll das Gelände verkauft werden und eines der Rüstungsunternehmen hier möchte kaufen, um zu wachsen, direkt angrenzend am Wohngebiet. Bürgermeister Alexander Bieber findet, auf der Fläche könnte auch was anderes entstehen.
Auf der anderen Seite befinden wir uns hier in einer Zuzugsregion zwischen Köln und Bonn, wo nach wie vor sehr viele Menschen auch hier ihren Wohnsitz nehmen möchten und wo auch Firmen ihre Arbeitsplätze neu schaffen wollen. Insofern ist das hier für uns schon ein Filetgrundstück, wo auch eine hohe Nachfrage nach Gewerbe- und Industrieflächen herrscht.
Der Interessent Diehl Defence ist ein Big Player, stellt Teile für Artilleriegeschosse und Munition für das Abwehrsystem Iris-T her. Im Ukraine-Krieg spielt das eine entscheidende Rolle.
Die Ukraine bekommt nicht genug Munition im Moment. Und wenn wir das nicht schaffen, die Kapazitäten auszubauen, dann wird das für die Menschen in der Ukraine ein Problem sein, aber auch für unsere eigene Sicherheit.
Doch stattdessen haben CDU, Linke und Grüne im Stadtrat beschlossen, das Vorkaufsrecht zu nutzen, um möglicherweise eigene Baupläne zu entwickeln. So hieß es zumindest vor kurzem. Diehl Defence hält sich bedeckt, antwortet nur schriftlich. Somit ist durch die Infragestellung des Standortes Troisdorf letztendlich auch die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt. Und tatsächlich wird das schon zum Diskussionsstoff in Berlin. Der Verteidigungsminister mahnt, der Druck bei der Lieferung von Munition sei groß. Und auch Agnes Marie Strack-Zimmermann, derzeit in Washington, findet es absurd.
Wenn wir den Mund spitzen, sollten wir auch pfeifen. Pfeifen können wir nur im Chor. Der Bund, die Länder, die Kommunen. Und deswegen ist eben das, was wir gerade erleben, so bizarr, weil das können Sie keinem, weder in den Vereinigten Staaten noch woanders erklären, dass es an einer Kommune scheitert, genug Munition herzustellen.
Der Druck wächst, die Töne in Troisdorf werden milder.
Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wir uns mit der Firma Diehl Defence darauf einigen können, dass die Stadt Troisdorf Eigentümer dieser Flächen wird und dass wir aber langfristige Mietverträge, so wie es bisher auch Praxis war, weiterführen.
Gespräche mit Diehl Defence soll es bald geben.
Und jetzt geht es um die Wurst. Denn wer beim Einkauf genau wissen will, woher das Fleisch kommt, der sucht es entweder beim Metzger um die Ecke oder, wenn der nichts mehr im Angebot hat, dann sind Hofläden eine Alternative für viele, in denen Landwirte das Fleisch ihrer Tiere direkt verkaufen. Doch meist brauchen die dafür dann auch Schlachthöfe in der Nähe, allein schon um lange Transportwege für die Tiere zu vermeiden. Was es aber für Bauernhöfe bedeutet, wenn Schlachthöfe in einer Region schließen müssen, das hat sich Barbara Lindahl mittendrin im saarländischen Neunkirchen angeschaut.
Fast 60 Schweine halten Karin Leibrock und ihre zwei Töchter auf dem Eschweiler Hof. Als der Schlachthof im benachbarten Zweibrücken wegen Fachkräftemangels Anfang September dicht macht, trifft das die drei Landwirtinnen völlig unvorbereitet. Jetzt ist ihr Geschäftsmodell in Gefahr.
Im gewissen Sinn eine Existenzbedrohung, weil man fordert ja von uns oder allgemein von der Landwirtschaft, man fordert Tierwohl, kurze Transportwege, regionale Vermarktung, Fleisch soll hier in der Region bleiben. Und all diese Fakten können wir also nur jetzt erschwerter wieder wahrnehmen.
Ihre Schweine und Rinder transportieren die Leibrock seit Jahren selbst zum Schlachthof. Sie wollen ihr Vieh von Anfang bis Ende begleiten.
Die Ältesten sind hier. Das sind die, wo als nächstes geschlachtet werden.
Bereits seit Mitte der 90er setzen die Leibrocks auf Direktvermarktung. Ihr gesamtes Schweine- und Rindfleisch sowie die Wurstwaren verkaufen sie im eigenen Laden und in Automaten vor dem Bauernhof.
Meine Philosophie, die dahinter steckt, ist, also ein Direktvermarkter verkauft seine eigenen Tiere und nicht irgendwo zugekauftes Fleisch. Und deshalb ist für mich das Schlachten so wichtig.
Jetzt müssen sie ihre Schweine ins 45 Minuten entfernte St. Wendel fahren. Mehr Stress für die Tiere, mehr Spritkosten und Zeitverlust.
Wir fangen morgen um 5 an.
Okay.
Schlachthofleiter Uwe Fischer bekommt seit der Schließung des Schlachthofes in Zweibrücken Anfragen aus dem gesamten südlichen Saarland. Doch seine Möglichkeiten sind begrenzt.
Vor den Schweinen war er halt morgen noch Bulle da drin in der Box. Die haben wir schon weggeschlachtet und die Landwirte haben die erst halt morgen um 7 bekommen, also gebracht. Deshalb müssen wir immer so ein bisschen Just-in-Time machen.
Personalproblem haben wir auch, Fachkräftemangel. Und zwar bewusst, da kommt jetzt einiges auf uns zu. Also wir haben dann natürlich die nächsten Tage hat das Telefon immer stillgestanden.
Sie schlachten nur von Montag bis Mittwoch. An den anderen Tagen wird zerlegt. Maximal 30 Schweine pro Woche, 14 Rinder und Geflügel.
Das sind also die Schweine, die sind jetzt schlachtfertig, müssen jetzt auskühlen und werden entweder morgen ausgebrannt oder von dem Besitzer dann abgeholt zur Weiterverarbeitung. Die Kühlräume, da kommen jetzt noch einmal zu viel Schweine drin und dann ist die Kühlkapazität am Ende. Und mehr geht nicht. Dann leidet die Fleischqualität, weil die nicht schnell genug runterkühlt.
Kalt erwischt hat die Schlachthofschließung auch die Metzgereien in der Region. In Oberwürzbach hat sich Thomas Petermann mit 4 anderen Metzgern zusammengeschlossen. Ihr eingekauftes Vieh fahren sie jetzt in den Schlachthof nach Perl. Doch der liegt mehr als 60 Minuten entfernt. Das hat auch Auswirkungen auf die Preise.
Wir sind mit Mehrkosten pro Schwein ungefähr um 50 Euro. Dadurch, dass man halt zusammenfahre, halte ich das eigentlich noch in Grenze. Also für mich allein wäre es eigentlich, glaube ich, nicht tragbar. Wir müssen es halt irgendwo an den Kunden weitergeben.
Er sorgt sich, dass die Kunden solche Preiserhöhungen bald nicht mehr mittragen und dass dann Schweinefleisch nur noch aus riesigen Schlachthöfen in China kommen könnte.
1,2 Millionen Schwein, 26 Stockwerke, also Stall. Wollen wir das? Also ich will kein Fleisch von irgendwo, wo ich gar nicht weiß, was passiert und alles drum und dran. Also da müsste ich mir auch schon die Frage stellen, wie ich mich weiter ernähre.
Lebensmittel aus der Region, dafür kämpfen auch Karin Leibrock und ihre Töchter. Doch die Rahmenbedingungen verschlechtern sich zunehmend.
Das hat nur Zukunft, wenn wir bereit sind, durchzuhalten. Dass wir nicht uns, wie man so im Saarländischen sagt, madig machen lässt, dass man irgendwann sagt, komm, es reicht, ich gebe auf.
Gemeinsam mit anderen Landwirten setzen sie sich für regionale Schlachthoflösungen ein, öffentlich oder privat. Konkrete Projekte sind dafür aber nicht in Sicht.
Wenn nicht live gesungen wird, dann nennt man das in der Musikbranche Playback. Im Prinzip genau das, was ich hier gerade mache. Ich bewege einfach nur die Lippen und die Stimme kommt vom Band. Und wenn Sie sich jetzt wundern, Moment mal, das ist doch gar nicht seine Stimme, das ist doch die von Jens Riewer. Ja, stimmt genau, ist es. Und das wiederum ist im Prinzip genau das,
womit diese beiden unrühmliche Musikgeschichte geschrieben haben. Denn auch sie haben Playback gesungen und die Stimme vom Band war bei keinem ihrer Hits ihre eigene. Milli Vanilli wurden Ende der 80er Jahre Weltstars, bis der Schwindel aufflog. Mehr als genug Stoff für einen Kinofilm. Mira Bartelmann war bei der Premiere am Abend in München dabei.
Kartoffelsuppe zum Kennenlernen. Bodenständig, ein bisschen piefig, ein bisschen Oberlehrer mit erhobenem Zeigefinger.
Wir waren arm und da habe ich gelernt, wie man aus fast nichts etwas macht. Ein paar Gewürze hiervon und davon. Für den perfekten Mix.
Das Erfolgsrezept von Musikproduzent Frank Farian. Der Hype um Bon AM ist abgeklungen. Jetzt muss schnell was Neues her.
Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern. Und ich suche auch keine Sänger. Ja? Das, was ich suche, sind Stars.
Als wir zu dem Studio kamen, dachten wir, wow, das ist der Mann, mit dem wir arbeiten wollen. Deshalb haben wir alles gemacht, was die Person zu uns gesagt hat. Wer beißt schon die Hand, die Stars aus uns macht, die uns füttert? Rob und Fab. Das deutsch-französische Duo schlägt sich zunächst eher schlecht als recht mit Breakdance-Einlagen durchs Münchner Nachtleben der 80er Jahre. Bis eben der Mann aus Hessen auf sie aufmerksam wird, der zu Hause in seinem Studio die Hits kreiert. Dort wird sehr großen Wert auf sehr gute Stimmen gelegt, aber...
Hättet ihr unsere T-Shirts gekauft, unsere Namen gebrüllt, unsere geilen Moves gefeiert?
Fragt euch das mal.
Wir haben die Rolle natürlich sehr ernst genommen, auch in seiner Art und Weise, wie der Musik machen wollte, wie der Musik produziert hat. Und natürlich hat Simon Verhoeven auch gesagt, ey, wollen wir es mit einem Augenzwinkern machen?
Rob und Fab alias Milli Vanilli legen den großen Auftritt hin, ohne selbst zu singen. Im Mu stürmen sie die Charts, auf der Bühne athletische Sexsymbole, die das Mikrofon schwingen, bis in Bristol 1989 die Playback-Platte hängt. Das jähe Ende des kometenhaften Aufstiegs ist eingeläutet. Die Öffentlichkeit fühlt sich verraten. Die Fans strafen das Duo ab. Ich habe allen vergeben, die mir Schaden zugefügt haben, Frank Farian, dem Label. Ich habe, nachdem alles explodiert ist, beschlossen, die Scherben aufzusammeln und wieder zusammenzusetzen. Mit der Gewissheit, dass Musik alles ist, was ich machen will. Rob kann mit der Schmach nicht umgehen. Er stirbt mit 33 Jahren an Drogenmissbrauch. Girl, You Know It's True ergreift keine Partei. Das ist die Stärke des Filmes, auch wenn er an manchen Stellen unnötig überzeichnet wirkt.
Ist das real?
Und jetzt garantiert nicht im Playback das Wetter mit Thomas Ranft.
Nein, das war ein Spaß. Ganz bestimmt nicht im Playback. Und dafür aber mit Glätte, die zurzeit angesagt ist. In den vergangenen Stunden haben wir immer wieder schon Meldungen gehabt über frierende Nässe. Also wo der Regen runterfällt und dann direkt festfriert. Und das ist in der vergangenen Stunde der Bereich, wo es Meldungen gibt von Menschen, die sagen, hoppla, hier ist es aber glatt, weil Regen aufgefrorenen Boden fällt. Was vorher als Schnee gefallen ist, in der Zwischenzeit in Regen übergegangen ist, aber der Boden ist eben noch bitterkalt. Das sind die aktuellen Bodentemperaturen, nur ganz im Westen über 0 Grad, ansonsten überall Frost, teilweise unter minus 10 Grad. Klar, wenn dann Regen auf diesen Boden fällt und da kein Schnee liegt. Bei Schnee ist es eher undramatisch, weil dann wird halt der Schnee nass und oben fest. Aber wenn die Straßen geräumt sind und dann eben dieser gefrierende Regen drauffällt, dann ist das eine ziemlich kritische Situation. Das wird auch noch in den nächsten Stunden anhalten, denn es fällt einiges an Regen. Es kommt eben wärmere Luft herein in der Höhe. So in etwa 1 Kilometer Höhe ist es so warm, dass das, was vorher als Schneeflocke aus der Wolke herausgefallen ist, dass das eben taut auf dem Weg nach unten und dann als Regen fällt. Der Schnee bewegt sich immer weiter nach Norden morgen im Laufe des Tages. Und irgendwann ist die warme Luft so durchgesetzt, dass es dann morgen Nachmittag kein Thema mehr ist, die Eisglätte. Aber jetzt erstmal im Südwesten warm. Der große Rest, nämlich komplett der Osten, ist noch eiskalt. Da ist es ja erstmal auch noch trocken. Aber wenn dann eben diese dicken Wolken ankommen, dann wird das kritisch. Morgen tagsüber die wärmere Luft, die sich ausbreitet. 9 Grad in der Spitze im Südwesten. Im Osten immer noch Frost. Und die weiteren Aussichten, der Mittwoch ist nass und am Donnerstag, da wird es dann insgesamt wieder trocken und da zeigt sich auch mal die Sonne.
Vielen Dank, live und in Farbe, Thomas Ranscht. Soweit unsere Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einer Dokumentation des Klimaforschers Mojib Latif.
Darin fragt er, warum Wissenschaft und Proteste beim Thema Klimaschutz immer wieder scheitern.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.